Wenn wir bei Wirtschaft weltweit in diesen Tagen den Globus drehen, dann bleibt er gerade immer im Nahen Osten stehen. Kein Wunder. Die Situation zwischen Israel und dem Iran ist und bleibt höchst brisant. Wie groß ist die Gefahr, dass die Lage weiter eskaliert? Die Krisendiplomatie läuft jedenfalls längst auf Hochtouren. Die Sorge vor dem vielbeschworenen Flächenbrand im Nahen Osten, sie wächst. Und längst geht es auch um eines: Sanktionen. Nach dem Großangriff des Iran auf Israel haben die USA und Großbritannien neue Sanktionen gegen die Islamische Republik verhängt. Und auch die EU hat schnell eine Verschärfung ihrer Sanktionen beschlossen. In diesem Spezial wollen wir heute ganz konkret auf das Thema Sanktionen schauen. Der Iran zählt neben Russland und Nordkorea zu den am meisten sanktionierten Ländern der Welt. Vom Angriff auf Israel hat ihn das nicht abgehalten. Und auch Russland, gegen das seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ganz massiv Sanktionen verhängt wurden, auch Russland setzt diesen Krieg seit mehr als 2 Jahren noch immer fort. Sind Sanktionen also nur sowas wie ein stumpfes Schwert? Oder sind sie eine scharfe Waffe, die ihre Wirkung aber erst auf lange Sicht freisetzt? Diesen und vielen anderen Fragen wollen wir heute im Detail nachgehen. Und zwar mit Anton Peetz aus Frankfurt. Er ist Politikwissenschaftler an der dortigen Universität und er forscht für das Peace Research Institute in Frankfurt. Das Thema Sanktionen ist dabei sein Fachgebiet. Und damit erstmal willkommen hier bei Wirtschaft weltweit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Darüber sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Andrea Sellmann, Redakteurin bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 25. April und in dieser Folge schauen wir in einem Spezial auf das Thema Sanktionen. Herr Peetz, willkommen bei Wirtschaft weltweit. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns heute ganz speziell auf das Thema Sanktionen zu schauen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Hallo Frau Sellmann.
Sie beschäftigen sich ja ganz intensiv mit dem Thema Sanktionen. Was sagen Sie denn? Sind Sanktionen ein stumpfes Schwert oder eine scharfe Waffe? Oder liegt die Wahrheit womöglich irgendwo in der Mitte?
Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. In der Forschung unterscheiden wir zwischen 3 Arten, auf die Sanktionen wirken können. Erstens gibt es das unmittelbare Einlenken der Führung des sanktionierten Staates. Das ist natürlich immer die Hoffnung und vielleicht auch eben die politische Erwartung, die mit Sanktionen in Verbindung gebracht wird. Zweitens geht es um eine Einschränkung der Handlungsoptionen des sanktionierten Staates oder der sanktionierten Regierung. Und drittens geht von Sanktionen eben auch eine wichtige Signalwirkung aus. Also mit Sanktionen wird Fehlverhalten markiert und klargemacht, dass solches Fehlverhalten eben nicht geduldet wird. Und unterschiedliche Sanktionsregime haben auf diese drei Arten unterschiedliche Wirkungsgrade.
Dann schauen wir jetzt mal ganz aktuell auf die Situation mit dem Iran. Also nach dem iranischen Großangriff auf Israel sind ja Sanktionen ein großes Thema bei den USA und Großbritannien, bei der EU ebenso. Und das geht ja immer sehr schnell, dass von Sanktionen die Rede ist. Ist das dann erstmal diese Signalwirkung und eine Art Positionierung, um ganz klar und deutlich zu machen, auf welcher Seite man steht?
Das gehört ganz sicher zu einem der zentralen Ziele der Iran-Sanktionen. Die unmittelbare politische Wirkung, die erzielt werden soll, ist ja auch eine Einschränkung der iranischen Militärindustrie und konkret eben der Drohnenindustrie, die ja nicht erst seit diesem Angriff auf Israel sehr relevant ist, sondern auch im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Lassen Sie uns mal bei der iranischen Situation im Moment noch mal ein bisschen bleiben und dröseln das noch mal ein wenig auf. Also, was ist da jetzt genau geplant und wie schnell geht das auch mit der Umsetzung?
Also, im Wesentlichen geht es um Maßnahmen, die den Import von militärischen oder technischen Gütern, die eben für die Herstellung von Drohnen, sogenannten Kamikaze-Drohnen, nützlich sind, einzuschränken. Das sind Import- und Export-Regularien. als auch eben Einreiseverbote, Kontensperren und so weiter gegen Personen und Firmen, die mit dieser Industrie im Iran in Verbindung stehen. Bei Sanktionen dieser Art kann man sicher sagen, dass hier eher die mittel- und langfristige Wirkung, also die Verlangsamung dieser Industrie im Iran, das Ziel ist. Ein unmittelbares Einlenken der iranischen Regierung ist hier sicher nicht zu erwarten auf Grundlage dieser Sanktionen.
Also das ist dann eine Sache, die quasi auf Dauer angelegt ist. Macht das denn für Sie Sinn?
Genau, das ist auf Dauer angelegt und das macht, finde ich, großen Sinn. Also das ist eine sinnvolle Maßnahme, um eben diesen Verstoß gegen das Völkerrecht zu sanktionieren. Und darüber hinaus, ähnlich wie im Fall Russland, kann man eben gerade bei großen Staaten wie dem Iran oder Russland davon ausgehen, dass die unmittelbare Wirkung, also das Einlenken der Regierung, eher unwahrscheinlich ist. Und dass Sanktionen Erfolge eher erzielen über diese Einschränkung der Handlungsoption, Verlangsamung der Produktion. Die Produktion wird teurer, es muss eben auf minderwertigeres Material zurückgegriffen werden in der Produktion und so weiter.
Wenn wir davon sprechen, dass die Wirkung langfristig ist, in welchen Zeiträumen denken wir denn dann da?
Das ist schwer zu sagen, aber es geht hier sicher um Jahre.
Okay, haben wir denn diese Jahre?
Ja, lassen Sie mich kurz überlegen. Haben wir diese Jahre?
Ich frage dann einfach mal andersrum. Also der Iran hat ja wahrscheinlich damit gerechnet, dass es diese Sanktionen geben wird. Hat er sich da nicht schon längst drauf eingestellt?
Das ist sicher der Fall. Der Iran ist ja schon seit vielen Jahrzehnten sanktioniert von westlichen Staaten, also von den USA seit 1979, seit der Islamischen Revolution im Iran. Und hat sich eben über diese Jahrzehnte, auch in den letzten ein, zwei Jahrzehnten, ist eben ja sehr geübt darin geworden, Sanktionen zu umgehen, eben andere Handelswege zu gehen als über den Westen. Und ja, insofern ist der Iran durch die sehr intensiven Sanktionsregime, die der Iran eben schon seit vielen Jahren unterliegt, ja, Sanktionen zu umgehen. Insofern ist, ja, muss damit gerechnet werden und insofern ist ein wichtiger Aspekt der EU-Sanktionspolitik, auch der US-Sanktionspolitik, eben neben dem Beschließen neuer Sanktionen eben auch die Umsetzung geltender Sanktionen. Das ist in den EU, wie mit eben vielen anderen Themen in der EU, gar nicht so leicht, weil die Mitgliedstaaten der EU eben mit der Umsetzung der Sanktionen betraut sind und hier sehr unterschiedliche Kapazitäten bestehen in den EU-Mitgliedstaaten zur Umsetzung solcher Ein- und Ausfuhrregeln.
Da muss ich nochmal nachfragen, wie funktioniert das denn dann und wie kontrolliert man das überhaupt, die Umsetzung?
Also in erster Linie wird ja versucht sicherzustellen, dass Material, was Sanktionen unterliegt, in diesem Fall also Technologie, die militärisch genutzt werden kann, nicht direkt in den Iran gelangt. Das ist eben über Import- und Exportbehörden in der EU wird das überwacht und umgesetzt. Und Teil von den allermeisten Sanktionsregimen ist eben auch die Unterbindung von finanziellen Transaktionen mit Personen und Firmen, die auf Sanktionslisten stehen. Das wird eben von Banken und von den entsprechenden Behörden in der EU überwacht.
Wie ist es denn jetzt im Fall des Irans? Also da ging es ja immer auch um den Zugang zum internationalen Finanzsystem. Ist der jetzt völlig gekappt?
Völlig gekappt würde ich nicht sagen, aber doch weitgehend gekappt, ja. Also zum europäischen und zum US-Finanzsystem.
Was sind für Sie die größten Unterschiede zwischen den Sanktionen, die die EU verhängt und die Amerika verhängt? Ist Amerika dann da naturgemäß schneller?
Genau, also Amerika ist sicher schneller, weil es eben nicht die Zustimmung aller Mitgliedstaaten, wie es eben bei der EU der Fall ist, es ist oft ein langwieriger Prozess, benötigt. Und die USA, ja, unter Trump und gewissermaßen auch unter Biden eine harte Linie gegen den Iran fahren. Ja, eben nicht nur mit Blick auf diese neuesten Angriffe und das dortige Drohnenprogramm, aber ja auch schon ja, also mit Blick auf Menschenrechte seit langer Zeit und insbesondere eben seit dem Herbst 2022 und den Frauenrechtsprotesten im Iran, als auch mit Blick auf das Nuklearprogramm des Irans.
Lassen Sie uns da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also es sind ja nicht die ersten Sanktionen jetzt gegen den Iran. Sie haben es schon gesagt, der Iran ist ja schon ziemlich lange dabei, ganz vorne bei den Staaten, gegen die besonders viele Sanktionen verhängt wurden. Kann man da eigentlich sowas wie ein Ranking aufmachen? Und können Sie sagen, wo der Iran da steht? Oder kann man da nicht einfach so durchzählen?
Also ganz eindeutig lässt sich die Frage sicher nicht beantworten. Also welche Staaten sind die sanktioniertesten der Welt sozusagen? Einerseits könnte man, also kann man gut sagen, dass eben Nordkorea das am umfangreichsten sanktionierte Land ist, weil es sich da eben um sehr tiefgreifende Sanktionen auch der UN handelt, also des UN-Sicherheitsrats. Somit sind diese Sanktionen völkerrechtlich verbindlich und eben sehr intensive Sanktionen der USA und der EU. Wobei eben diese Nordkorea-Sanktionen, auch die der UN, zunehmend von China und Russland unterwandert werden. Andererseits sind die Russland-Sanktionen, also der USA, der EU, der G7 und so einem erweiterten Kreis der G7 wohl das, man könnte sagen, ambitionierteste oder das wirtschaftlich umfassendste Sanktionsregime der Gegenwart, weil es sich da eben um eine sehr große Volkswirtschaft handelt. Also Russland, die 11th Volkswirtschaft der Welt. Und das ist eben ja eine ganz andere Dimension, als eben Nordkorea zum Beispiel wirtschaftlich spielt. Aber auch der Iran rangiert in diesem oberen Bereich der sehr hart sanktionierten Staaten. Ja.
Und seit wann wird der Iran sanktioniert und wie? Also wenn ich das mal so versuche zusammenzufassen, hat sich ja die Zielrichtung vielleicht ein bisschen verändert. Und es ging erst um das Atomprogramm und dann um das Thema Menschenrechte. Fangen wir vielleicht mal vorn an.
Also die allerersten Sanktionen gegen Iran waren 1979 und zwar der USA eben im Zuge der Islamischen Revolution im Iran, der Geiselnahmen in der US-Botschaft in Teheran. Und die USA hat eben seitdem schon ja laufend im Prinzip Sanktionsregime gegen den Iran verhängt. Und dann genau sehen wir in den 2000er Jahren die Sanktionen des Sicherheitsrats gegen den Iran mit Blick auf ja das Nuklearprogramm. Und da eben, und das ist ganz wichtig für den Erfolg auch dieser Sanktionen, war, dass Russland und China durch den UN-Sicherheitsrat da eben mitgemacht haben und diese Sanktionen mitgetragen haben.
Und würden Sie diese Sanktionen, die sich jetzt auf das Atomprogramm beziehen, würden Sie die als Erfolg bezeichnen?
Also die Sanktionen rund um das Atomprogramm und eben auch mit Blick auf den ja sogenannten Iran-Deal 2015, also noch unter Obama, mit Blick auf die US-Außenpolitik, die gelten als eine sehr erfolgreiche Nutzung von der Verhängung von Sanktionen und eben auch der Aufhebung von Sanktionen. An dem Iran-Deal waren ja die 5 ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats beteiligt, sowie die EU und auch Deutschland als wichtige Wirtschaftsmacht. Und das gilt, diese Verhandlungen rund um den Iran-Deal gelten als Erfolg, weil hier wurde dem Iran eben eine Erleichterung bzw. die Aufhebung der Nuklearsanktionen angeboten, wenn eben im Gegenzug Kontrollen der Nuklearanlagen im Iran eben zugelassen wurden. Das war der Fall. Die Sanktionen wurden aufgehoben und die Weltgemeinschaft hatte somit eben Einsicht in die dortigen Anlagen. Also das wird oft als großer Erfolg der Sanktionspolitik, westlicher Sanktionspolitik verbucht. Andererseits machte dann aber eben die neue Trump-Regierung kurze Zeit später, nahm die eben Abstand von der Linie seines Vorgängers, also Obama, und hat eben im Prinzip eine 180-Grad-Wende vollzogen, alle US-Sanktionen wieder eingesetzt unter der Maxime Maximum Pressure. Und somit war der Westen und eben die USA eben kein zuverlässiger Partner mehr für den Iran. Und dies stärkte, und das ist sehr wichtig, eben auch innenpolitisch im Iran die Hardliner gegenüber den eher moderaten Kräften innerhalb der iranischen Machtelite.
Ja, und jetzt machen wir uns trotzdem Sorgen, wie das so ist mit dem Iran und der Atombombe, wie schnell die gebaut werden könnte oder ob es sie womöglich schon irgendwo gibt, nur niemand weiß es. Haben wir dann im Nachhinein was falsch gemacht?
Also in diesem konkreten Fall war die Außenpolitik der Trump-Regierung sicher absolut verheerend in diesem Fall. Also man hatte diesen Iran-Deal ausgehandelt mit einer relativ moderaten, vergleichsweise moderaten iranischen Regierung. Dann kam eben Trump ins Amt und hat das alles sofort wieder aufgehoben und nochmal viel stärkere Sanktionen verhängt. Und das ist sicher ein verheerender Fehler der US-Außenpolitik gewesen.
Hätte man das irgendwie retten können von Seiten der EU?
Die EU hat es versucht. Alle haben davor gewarnt im Prinzip. Aber hier wurden ja auch einfach in den USA eben innenpolitische Punkte versucht zu verbuchen. Der Iran ist natürlich in den USA also sehr unbeliebtes Land, wird als Feind angesehen. Und somit konnte eben die Trump-Regierung Punkte sozusagen durch eine unilaterale außenpolitische Maßnahme verbuchen. Und eben auch als großes Wahlkampfversprechen ist Trump ja angetreten mit diesem Thema.
Also Obama hat es dann, wenn wir es festhalten, ganz gut gemacht, aber Trump hat es verbockt.
Richtig, ja.
Wenn wir weitergehen zum Thema Menschenrechtsverletzungen, wie sieht es denn da aus?
Das Thema Menschenrechte ist natürlich ein sehr wichtiges, auch in den deutsch-iranischen Beziehungen, EU-iranischen Beziehungen, gerade wenn man von einer wertegeleiteten Außenpolitik der Bundesregierung ausgeht. Grundsätzlich kann man sagen, dass Sanktionen gegen Staaten wie den Iran, die eben vom Westen, man könnte sagen, einigermaßen abgekapselt sind und eben auch die Machteliten sind vom Westen abgekapselt, weniger Aussicht auf Erfolg haben. Also die iranischen Machthaber gehen ja zum Beispiel nicht in Paris shoppen oder haben eben weniger Interesse an Luxusgütern, als es vielleicht die Machteliten anderer Staaten haben. Und somit kann man durch diese gezielten Sanktionen, also Konten einfrieren, Aus- und Einfuhr von Luxusgütern und so weiter, eben weniger Erfolge erzielen, wie das in anderen Staaten der Fall ist. Zum Beispiel vielleicht eben im Fall Russland oder in anderen, anderen sanktionierten Staaten.
Spricht sich der Westen da eigentlich ab, wenn es darum geht, neue Sanktionen zu verhängen? Also ich sag mal auch mit den USA?
Ja, also die Abstimmung zwischen der EU und den USA in Sachen Sanktionen ist sehr eng. Also wahrscheinlich vor allem, weil wir es jetzt mit der Biden-Regierung, mit einer Regierung in den USA zu tun haben, die Interesse daran hat, eher multilateral zu agieren in der Außenpolitik. Das wäre bei einer künftigen und eben in der vergangenen Trump-Regierung ist es natürlich nicht der Fall gewesen. Und wir sehen zum Beispiel bei den Russland-Sanktionen eine sehr, sehr enge Abstimmung und Vorbereitung auch im Vorfeld der Invasion, also im Dezember, Januar, Februar 2020, wurde sich da sehr eng abgestimmt. Und damit hat, mit Blick auf die Russland-Sanktionen, die russische Regierung sicher auch nicht mit gerechnet, dass diese Absprachen so eng waren und dann auch so schnell umgesetzt wurden.
Auf Russland kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu sprechen. Aber wie würden Sie denn jetzt eigentlich die Position Deutschlands einstufen? Wie ist da unsere Stimme? Laut oder eher leise?
Ich denke, dass Deutschland hier eine weder ganz laut noch ganz leise Stimme sozusagen hat. Also Deutschland war ja am Iran-Deal beteiligt, gemeinsam mit der EU, aber eben als einziges nichtständiges Mitglied oder als einziges Nichtmitglied des Sicherheitsrates. Das heißt, dass Deutschland hier eben als Wirtschaftsmacht durchaus ein wichtiger Akteur ist. Gleichzeitig sind die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und dem Iran recht gering eigentlich. Also aus der deutschen Perspektive heraus. Also
was gibt's denn dann überhaupt noch?
Genau, also Deutschland importiert in den Iran hauptsächlich im Maschinerie, pharmazeutische Produkte, chemische Erzeugnisse. Das sind eben so die wichtigsten Exportgüter in den Iran. Und das größte Volumen irgendwie an Produkten, was nach Deutschland aus dem Iran kommt, sind Nahrungsmittel, also Pistazien zum Beispiel. Und diese Produkte unterliegen eben keinen Sanktionen, weil es sich eben um humanitäre Güter einerseits und Nahrungsmittel andererseits handelt.
Ist es dann so quasi, um, ich sag mal, Folgen für die Zivilbevölkerung auszuklammern? Also Medizin und Pharma ist dann ja auch oft ausgenommen?
Genau, also das ist auch ein wichtiges Anliegen der EU-Sanktionspolitik und insgesamt ein Schwerpunkt von westlicher Sanktionspolitik der letzten Jahrzehnte, ausgehend von dem sehr wichtigen Fall der UN und westlichen Sanktionen gegen den Irak in den 90ern, was eben einem kompletten Embargo gleich kam. wo es eben ja katastrophale humanitäre Folgen im Irak gab, also sehr hohe Kindersterblichkeit und so weiter. Und das wird eben seitdem in westlicher Sanktionspolitik versucht zu unterbinden, aber eben auch nicht immer mit Erfolg. Und die Tatsache, dass eben pharmazeutische zum Beispiel Produkte noch in den Irak exportiert werden können aus Deutschland, ist ein Ergebnis dieses Schwerpunktes, solche humanitären Folgen möglichst zu minimieren.
Wenn jetzt Sanktionen verschärft werden, egal in welcher Hinsicht, führt das denn dazu, dass diese Handelsbeziehungen jetzt, die es gibt, so bestehen bleiben? Oder ist es vielleicht auch so, dass Unternehmen, ich sag mal in Anführungsstrichen, übervorsichtig werden aus Angst davor, dass sie gegen diese Sanktionen verstoßen?
Genau, das ist auf jeden Fall ein Problem, was wir beobachten. Also, dass auch der Handel der nicht Sanktionen unterliegt, abnimmt in solchen Situationen, weil, genau wie Sie sagen, Firmen sehr vorsichtig sind im Umgang mit solch umfassend sanktionierten Staaten. Also Firmen können sich ja vielleicht sicher sein, dass die Produkte, mit denen sie handeln, keinen Sanktionen unterliegen. Aber es gibt möglicherweise dann Zweifel. Wir wissen nicht, wie genau die Wirtschaftsbeziehungen der Firmen sind, mit denen wir da zu tun haben, ob sich da um Zwischenhändler handelt. Und dann kann man eben ganz schnell seitens der EU und vor allem eben der USA auch sehr hohe Strafen bekommen. Gleichzeitig ist eben ja das politische, regulatorische Umfeld im Iran auch wahrscheinlich zunehmend ein unsicheres für westliche Firmen, sodass sie sich da auch sicher zunehmend zurückziehen. Das sehen wir auch in den Handelszahlen.
Was macht denn jetzt dann der Iran? Holt er sich seinen Nachschub einfach aus China?
Genau, also wenn man eben gewisse Produkte nicht mehr aus dem Westen beziehen kann, dann wird das eben über andere Handelswege getan, zum Beispiel über China. Gerade in militärischen Fragen sehen wir ja auch iranisch-russische Kooperation. Das ist eben eine Möglichkeit. Andererseits gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über komplexere Handelswege weiterhin Produkte aus dem Westen zu beziehen. Also dass über die Türkei oder über die Vereinigten Arabischen Emirate eben westliche Produkte dann letztlich doch im Iran landen. Das versucht die EU zu unterbinden, aber es handelt sich da ja um komplexe Handelsbeziehungen und das sehen wir auch im Fall Russland.
Ja, das heißt, kann man das denn auch, ich sag mal, überhaupt überblicken von hier aus, wenn jetzt der Iran Teile für Drohnen aus China bekommt? Also wie erfahren wir das überhaupt? Untersucht man da die, ich sag mal, Drohnenwracks, die abgeschossen wurden?
Also das ist eine wichtige Art, eben da Aufschluss zu erhalten, ist genau, sich die Teile eben ja forensisch sozusagen anzuschauen. Das sehen wir auch im Fall Russland, dass dann eben doch ja deutsche Maschinerie in russischen Waffen auftaucht, obwohl das natürlich nicht der Fall sein dürfte.
Und wie schnell sind wir dann dabei mit den sogenannten Sekundärsanktionen, also die sich dann nicht gegen das Land direkt, sondern gegen das andere Land richten, was involviert wird, um Nachschub zu erhalten?
Genau, also Sekundärsanktionen sind zunehmend ein Thema, auch in der westlichen Sanktionspolitik. Es ist eine etwas neuere Entwicklung. Die USA greifen auch ganz gerne zu diesem Mittel und da geht es dann eben darum, zum Beispiel Banken, die eben in China oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in der Türkei sitzen, also selber nicht in sanktionierten Staaten, eben zu sanktionieren, weil offengelegt wird oder herausgefunden wird, dass diese Banken eben ja Handel treiben mit sanktionierten Akteuren in sanktionierten Staaten. Das hat eben auch eine Art Abschreckungswirkung, also das führt auch zu dieser Over-Compliance, dass diese Banken eben besonders vorsichtig sind im Handel mit iranischen Akteuren. Und da sind, wie gesagt, die USA sehr aktiv und die EU greift auch zunehmend zu diesem Mittel.
Ja, wir wechseln in diesem Podcast ja gern auch mal die Perspektive. Also wenn der Westen jetzt Sanktionen gegen den Iran verhängt, was sind denn dann die Reaktionen des Iran?
Sanktionen haben immer auch innenpolitische Wirkungen in den sanktionierten Staaten. Im Fall Iran wird eben ja schon seit Jahrzehnten die westliche Sanktionspolitik genutzt, um den Westen und vor allem die USA eben ja gewissermaßen auch berechtigterweise eben als ja Feind darzustellen, weil die Zivilbevölkerung im Iran natürlich unter den amerikanischen und westlichen Sanktionen unterm Strich leidet. Und so können autoritäre Regierungen Sanktionen auch oft geschickt nutzen, um eben innenpolitische Unterstützung zu generieren, weil es eben eine externe Bedrohung, einen externen Feind gibt. Und das beobachten wir im Iran schon seit sehr langer Zeit.
Muss man denn auch damit rechnen, dass der Iran, ich sag mal, eine Art Vergeltung plant? Also klar, der Westen ist wirtschaftlich viel stärker, aber zum Beispiel, ich denke jetzt an die Straße von Hormuz, also den Seeweg, der so immens wichtig ist für Öltanker. Wenn der nun blockiert würde, hätte das ja massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Muss man mit Vergeltung für die westlichen Sanktionen rechnen in dieser Hinsicht?
Das ist, glaube ich, schwer so direkt zu sagen. Der Iran agiert ja schon seit langem auch über so intermediäre Akteure, also über Drittstaaten Terrororganisationen, die eben finanziert werden und so weiter. Man kann sicher damit rechnen, dass das zunehmen wird in der nächsten Zeit. Ja.
Gibt es denn eigentlich eine Chance, durch Sanktionen die Situation, die gerade im Gazastreifen herrscht, irgendwie zu verbessern?
Also es gibt ja jetzt auch jüngst Sanktionen der USA und auch der EU gegen ja, extremistische israelische Akteure, also Bürgerwehren, auch einem Bataillon des israelischen Militärs. Damit signalisiert die USA und auch die EU, ja, dass bei der sehr umfangreichen militärischen Unterstützung für Israel eben jetzt nun genauer hingeschaut wird und dass eben diese militärische Unterstützung gewissen Akteuren eben nicht zur Hilfe kommen darf.
Wie steht es eigentlich um die Objektivität von Sanktionen? Ist man da immer objektiv oder ist man ganz klar immer auf einer Seite? Weil es jetzt um einen externen Konflikt geht zum Beispiel.
Also Sanktionen sind auf jeden Fall ein politisches Mittel, das eben ja außenpolitisch genutzt wird. Also es gibt natürlich auch Staaten in der Welt, in denen schreckliche Menschenrechtsverstöße stattfinden, aber die nicht von den USA oder den EU sanktioniert werden, weil sie eben ja politische Partner der USA und der EU sind.
Das ist sicherlich auch nochmal einen ganz genauen Blick wert. Aber wir haben jetzt schon einige Male damit begonnen, auf Russland zu gucken zwischendurch. Lassen Sie uns den Kreis jetzt da doch nochmal größer ziehen und schauen, was da so los ist. Also die Zahl der Sanktionen gegen Russland hat sich ja massiv erhöht seit Putins Angriffskrieg. Aber zu einem Einlenken hat es nicht geführt. Waren die Sanktionen also, ich sag mal, nicht scharf genug?
Das würde ich so nicht sagen. Ich denke, dass in einem Fall wie dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine man von Sanktionen nicht hätte erwarten können, dass sie zu einem unmittelbaren Einlenken der russischen Regierung führen würde. Das ist zwar immer die Hoffnung, die damit verbunden wird, medial und auch politisch, aber hier werden oft Hoffnungen geweckt, die eben nicht durch das Mittel Sanktionen eingelöst werden können. Vielmehr geht es eben um einerseits diese einschränkende Wirkung der Handlungsoptionen des russischen Militärs ganz konkret und der russischen Militärindustrie. Also es ist etwas schwieriger, an Kriegsgerät zu kommen. Es muss in minderer Qualität genutzt werden. Es muss zum Beispiel aus Nordkorea bezogen werden. Elektronik muss aus Mikrowellen ausgebaut werden und dann eben in militärisches Gerät und so weiter. Und andererseits eben diese wichtige Signalwirkung, die von den sehr umfassenden Sanktionen ausging. Also dass die EU und die USA eben markieren, dass solche extremen Völkerrechtsverstöße eben nicht geduldet werden.
Ich stelle mir vor, das muss ja auch ein riesengroßes Problem sein, den Erfolg von Sanktionen überhaupt zu messen, weil man ja gar nicht weiß, wie sich diese Situation sonst entwickelt hätte, wenn also keine Sanktionen verhängt worden wären. Wie macht man das denn eigentlich? Oder geht das gar nicht?
Genau, also das ist ganz schwierig, dieses kontrafaktische Szenario aufzumachen. Was wäre passiert, wenn? Also es gibt Es gibt statistische Verfahren, mit denen man das machen kann, aber da auch eher nicht eben für Einzelfälle, sondern eher in der Summe über alle Dutzende Sanktionsregime gesprochen.
Und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland, laufen die ins Leere? Also trickst Putin uns da aus, indem er die Waren dann einfach über andere Länder bezieht und man dann trotzdem Technik in den Regalen liegen hat, die nur einfach, ich sag mal, teurer ist aufgrund dieses Umwegs? Wie ist da die Lage?
Genau, also Russland ist ja auch spätestens seit 2014 darin geübt, Sanktionen zu umgehen, weil Russland ja schon seit 2014 Sanktionen unterliegt. Aber genau wie Sie sagen, machen es diese Sanktionen eben schwieriger, an die Produkte zu kommen, die eben erwünscht sind, sowohl für die militärische Produktion als eben auch mit Blick auf andere irgendwie Technik.
Führen denn Sanktionen dazu, dass die Staaten, die von diesen Sanktionen betroffen sind, zusammenarbeiten? Also wenn wir etwa an Russland denken und den Iran, vertieft sich da gerade die Zusammenarbeit? Und wenn ja, wie?
Das ist sicher der Fall. Also zum Beispiel, genau wie Sie sagen, Russland, Iran, Nordkorea. Hier sehen wir ja zunehmende Zusammenarbeit, gerade in solchen technischen Bereichen, die eben Sanktionen unterliegen. Und das ist eben auch eine Folge von Sanktionen und eben auch dieser, ja, teilweise könnte man sagen, vielleicht auch ausufernden US-Sanktionspolitik momentan, dass je mehr Sanktionen ein Staat oder die EU, eine Organisation verhängt, desto weniger Einflussmöglichkeiten hat man dann eben mittel- und längerfristig auf diesen Staat. Also ein gewisses Maß an Handel aufrechtzuerhalten, um dann sanktionieren zu können, ist auch strategisch sinnvoll. Und wenn die USA oder die EU eben ja jetzt immer mehr Staaten sanktionieren, nehmen USA und EU eben auch Einflussmöglichkeiten sich selbst vom Tisch, die sie sonst hätten.
Das heißt, baut man sich dann, ich sag mal, einen Gegenpol auf, der gemeinsam dann immer stärker wird?
Also vielleicht nicht notwendigerweise immer stärker, aber ja, es ist sicher der Fall, dass man sich somit politische Möglichkeiten, die man sonst gehabt hätte, eben ja auslässt. Gleichwohl in einem Fall eben wie Russland ist es auch natürlich sehr sinnvoll, sehr hart und rasch und umfassend mit Sanktionen durchzugreifen. Es liegt ja auch die Vermutung nahe, oder man könnte spekulieren, dass durch härtere Sanktionen 2014 ja die russische Regierung einen anderen Weg, möglicherweise nicht einen komplett anderen Weg, aber eben vielleicht einen weniger drastischen Weg eingeschlagen wäre, eben ja in den Jahren zwischen 2014 und 2022. Aber das ist eben auch Spekulation.
Was meinen Sie denn, kamen die scharfen Sanktionen dann zu spät im Fall von Russland?
Ich würde sagen, dass eben über den Stopp von Nord Stream 2 viel früher hätte gesprochen werden sollen. Und wir hatten ja eben schon 2014 einen drastischen Verstoß gegen das Völkerrecht in Europa. Und hier wurde sicher zu lange darauf gesetzt, dass man die russische Regierung durch relativ schwache Sanktionen ja zum Umlenken bringen könnte. Das hat sich als falsch erwiesen.
Treiben wir denn dann, ich sag mal, Russland und auch Iran immer weiter Richtung China? Und wo steht China eigentlich in dem Spiel?
Also ganz eindeutig kann man die Frage, glaube ich, nicht beantworten. Aber es ist sicher so, dass China, wenn sich eben ja mehr Möglichkeiten zum Handeln irgendwie ergeben, dort gerne dann mitmischt. Eine ganz harte politische Allianz zwischen diesen drei Staaten, davon kann noch nicht die Rede sein, aber eben ja mit Blick auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten, in gewisser Weise opportunistisch, geht China in dieser Konstellation sicher vor.
Sind denn Sanktionen dann wenigstens ein Mittel, um die Eskalation zwischen dem Iran und Israel zu verhindern oder abzuschwächen zumindest? Was meinen Sie?
Die Sanktionen markieren ja zumindest, dass dieser Schritt, den der Iran gegangen ist, also es handelt sich ja um den ersten direkten Angriff des Irans auf israelischen Boden, also mit der Vorgeschichte natürlich wiederum, dass Israel ja vor einigen Wochen ein iranisches Konsulat in Damaskus bombardiert hat und dabei einen ranghohe iranische Militärs getroffen hat, markiert eben ja der Westen, dass diese Art von direkten Angriffen nicht toleriert werden. Und die Hoffnung ist natürlich, dass diese Eskalation zwischen Israel und dem Iran, wir sprachen ja auch vorher darüber, dass der Westen auch auf Israel versucht, Druck auszuüben, dass diese Eskalation eingedämmt wird, zumindest kurzfristig.
Ja, ich denke, das ist was, das werden wir auf jeden Fall noch eine ganze Weile ganz genau beobachten. Gibt es denn eigentlich ein Beispiel dafür, dass Sanktionen auch mal ganz schnell und ganz unmittelbar genau das bewirken, was sie bewirken sollen?
Also es gibt verschiedene Erfolgsfälle von Sanktionen, die auch kurzfristig gewirkt haben. Das ist aber oft in anderen Konstellationen, als es eben jetzt der Fall ist. Also als eine Erfolgsgeschichte gelten die UN und auch westlichen Sanktionen gegen die Elfenbeinküste vor einigen Jahren oder auch die UN und westlichen Sanktionen gegen Libyen und gegen eben das Gaddafi-Regime, eben gegen die Unterstützung von Terrorismus und die Produktion von Massenvernichtungswaffen in Libyen.
Und warum hat das in diesen Fällen so gut geklappt? War das nur Zufall oder können wir vielleicht irgendwas aus diesen Situationen mitnehmen, woraus wir für die Zukunft lernen?
Also ganz wichtig für den Erfolg von Sanktionen ist, dass die Weltgemeinschaft einigermaßen geschlossen handelt. Also in diesen beiden Fällen hat sich eben um UN-Sanktionen gehandelt, die vom Sicherheitsrat verhängt werden und somit eben die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, also USA, Frankreich, das Vereinigte Königreich und wichtigerweise eben auch China und Russland mit an Bord sind. Unter solchen Bedingungen stehen die Chancen wesentlich besser als bei unilateralen Sanktionen, die eben ohne die UN verhängt werden. Diese Konstellation ist bei den jetzigen Konflikten natürlich ja sehr schwer sich vorzustellen, mit den jetzigen Konflikten, mit denen wir es in der Welt zu tun haben, zumindest den Prominenten, dass sich da die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates zusammenschließen politisch.
Haben wir dann bei Iran und auch bei Russland einfach viel zu hohe Erwartungen?
Also an Sanktionen und Sanktionspolitik sicher schon. Ja, also Sanktionen müssen natürlich auch von Politikerinnen und Politikern ja so angekündigt werden, dass oder müssen so dargestellt werden, als hätten sie eine hohe Aussicht auf Erfolg. Sonst ist natürlich die Unterstützung in der Bevölkerung ja sicher geringer. Wenn sich jetzt die Außenministerin eine Pressekonferenz halten würde und da abwägen würde, ja, eigentlich ist die Aussicht auf Erfolg gering in diesem Fall, aber wir machen es trotzdem, weil es uns wichtig ist, mit Blick auf unsere wertegeleitete Außenpolitik zum Beispiel. Das ist, glaube ich, nichts, was sozusagen im politischen Betrieb gemacht werden würde. Insofern wird die Wirkung von Sanktionen oft überschätzt, politisch und auch medial, wenn man auf die Vergangenheit schaut.
Ja, ich denke, da haben wir noch einiges im Auge zu behalten, auch für die nächsten Monate und wahrscheinlich auch Jahre. Vielen Dank, Herr Peetz, für diese vielen Informationen. Wir haben ja jetzt hauptsächlich mit Blick auf den Iran und auf Russland gesprochen, ganz einfach, weil das aus unserer Perspektive gerade so wichtig war. Natürlich gibt es noch viele weitere Länder, auf die wir noch viel genauer gucken müssten. Nordkorea haben wir vorhin schon erwähnt oder auch Kuba, Venezuela, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wobei auf Kuba, da haben wir tatsächlich schon mal ganz intensiv geschaut in einem anderen Podcast. Und was die anderen Länder angeht, da haben wir ja noch viele weitere Folgen zu füllen. Also vielen Dank erstmal bis hierher. Vielleicht hören wir uns dann ja nochmal wieder in einer anderen Folge.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Redakteure dieser Podcast-Folge sind Celine Joffro, Laszlo Dani, das NTV Telebörsenteam und ich, Andrea Sellmann. Produzent ist Wake One von der Audio Alliance. Wenn Sie uns Feedback geben möchten, dann freuen wir uns auf Ihre E-Mail. Sie erreichen uns unter www.ntv.de. Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
Am nächsten Donnerstag sind wir mit einer neuen Folge von Wirtschaft Welt und Weit wieder für Sie da. Und es wäre schön, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Woche. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.